1242. Ein Sonderforschungsbereich in 12 Minuten 42. In der letzten Folge hast du eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man mit Hilfe von so einer Art stroboskopischen Laserblitzen schnelle Vorgänge verlangsamen und zeitaufgelöst messen kann. Das ist jetzt die Methodik, aber was schauen wir uns damit genau an? Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel nennen?
Ja, bleiben wir doch mal bei der Glocke. Beispielsweise nimmt man den ersten Laserpuls, den macht man sehr, sehr, sehr stark. Das wäre sozusagen der Hammer, mit dem ich meine Glocke anschlage. Das muss dann natürlich extrem kurz sein. Der muss schon wieder weg sein innerhalb einer Schwingung der Glocke. Also es muss wirklich ein extrem kurzer Impuls, dem ich mein System da aussetze. Aber das haben wir ja. Wir haben ja sehr, sehr kurze Laserpulse. Und dann nehme ich den nächsten Laserpuls, um zu gucken, wie weit ist jetzt meine Glocke geschwungen. Und genau sowas machen wir, nur nicht mit einer Glocke, sondern mit den Schwingungen von Festkörpern. Ich hatte gerade gesagt, Festkörper ist das, was uns so umgibt. Der Festkörperphysiker arbeitet sehr gerne mit Kristallen, weil die Kristalle besonders aufgrund ihrer geordneten Struktur besonders gut definiert sind und auch besonders einfach theoretisch zu beschreiben sind. Sie sind einfacher zu beschreiben als ungeordnete Systeme wie Plastik beispielsweise. Und wir nicht in Teilprojekt, in dem ich arbeite, aber in anderen Teilprojekten, wird da zum Beispiel mit einem Laser ein Kristall zum Schwingen gebracht mit Terahertz-Frequenz. Das sind also 1 Million Schwingungen pro Sekunde, also 1 Million mal 1 Million Schwingungen pro Sekunde. Und dann wird eben wirklich geguckt, wie die Atome sich bewegen, welche Atome sich wie gegen die anderen Atome bewegen und auch, das ist jetzt auch wieder ähnlich wie das Beispiel mit der Glocke, wie das dann weiterläuft, bevor diese Schwingung dann übergegangen ist in eine Erwärmung des Kristalls. Und da gibt es eben zwei Spieler, die sehr wichtig sind. Das sind einmal die Kerne der Atome mit den innenliegenden Elektronen, die sozusagen die Masse des Festkörpers ausmachen oder die Masse der Atome, die gemeinsam einen Festkörper ausmachen und die äußeren Elektronen, die sozusagen die Bindungsärmchen von Atom zu Atom sind, die quasi den Klebstoff ausmachen. Und da gibt es ja dann auch wieder die Möglichkeit, dass diese außenliegenden Atome, die Valenzelektronen, dass die frei beweglich sind, wie in einem Metall, oder dass die eben zwar außen liegen, diese Bindungsärmchen ausmachen, aber da ziemlich fest sind. Und da will man natürlich wissen, wie wirkt sich das aus? Und jetzt kann man aber fragen, ob ich das jetzt weiß oder nicht, oder in China fällt ein Sack Reis um. Ist das überhaupt interessant und bringt uns das quasi als Menschheit irgendwie weiter? Das weiß man natürlich bei Grundlagenforschung nie. Aber diese Prozesse sind natürlich sehr, sehr wichtig im Zusammenhang mit energetischen Prozessen. Und die sind ja zurzeit in aller Munde, wenn es darum geht, dass wir hoffentlich unsere Erde vor dem Klimakollaps bewahren, müssen wir halt Methoden finden, wie wir Energie auf andere Weise ernten, beispielsweise durch Sonnenlicht, beispielsweise durch Speicherung in Batterien, durch Erzeugung von Elektrizität, die eben effektiver ist als das, was wir bisher können. Und da sind eben viele solcher Prozesse von Relevanz. Und wenn man da eben viel versteht, dann kann man natürlich die bestehenden Technologien besser machen und sogar neue Technologien entwickeln. Und es gibt also, wie so oft, Mutter Natur hat uns da, baumelt uns da was vor der Nase und sagt, schau mal hier, das kriegt ihr nicht hin. Das ist die Photosynthese. Das ist eine absolut geniale Methode, die Natur entwickelt hat, wie sie aus Sonnenlicht chemische Energie macht. Und chemische Energie, die dann gespeichert ist und die die Menschheit, seit sie Menschen sind, benutzen zum Feuer machen. Nicht? Also das ist unser erster Energiespender war ja Holz und Kohle. Das ist genau die Energie von der Sonne, die von den Pflanzen umgesetzt wird in diesen wunderbaren Energiespeicher, den wir Holz nennen. Das können wir nicht nachmachen. Und da sind genau diese Elementarprozesse extrem wichtig. Also da werden Elektronen auf höhere Niveaus gebracht und diese Elektronen fallen aber nicht gleich wieder runter oder setzen ihre Energie in Temperatur um. Damit könnte man nämlich nichts anfangen, sondern diese an das Elektron übergebene Energie, die wird dann über ganz raffinierte molekulare Mechanismen weitergetragen und getrennt und letztendlich in chemische Energie umgewandelt, und zwar in stabile chemische Energie. Das sind dann eben energietragende Moleküle und Verbindungen, die eben ihre Energie nicht gleich wieder als Wärme loswerden, wie ein einzelnes Elektron, was ich einfach mal nach oben werfe. Das entweder das fällt wieder runter und strahlt es als Licht ab, oder es fällt auf anderen Wegen runter und gibt das als Wärme ab. Ich will diese Energie, oder die Bäume schaffen das, ne? Diese Energie soll eben erhalten bleiben und dann eben in chemische Energie umgesetzt werden, die dann dauerhaft ist. Ne? Zum Beispiel, ne? Holz lebt ja ewig und drei Tage und hat diese chemische Energie gespeichert.
Ein Aspekt, der für mich jetzt gerade neu war oder der neu in diese Diskussion gerade gekommen ist, ich hatte schon verstanden, wir messen sehr, sehr schnell, um eben unter anderem schnelle Prozesse auch langsamer darstellen zu können. Du sprachst aber davon, dass wir uns anschauen wollen, wie Energie beispielsweise dann auf die Elektronen in einem Molekül übergeht. Mhm. Da kommt ja ein völlig neuer Aspekt eigentlich rein. Wir müssen also auch noch sehr, sehr genau hinschauen, ne? Also du brauchst eine hohe Ortsauflösung. Wie funktioniert denn sowas?
Ja.
Wir müssen nicht nur sehr, sehr schnell messen, sondern wir müssen offensichtlich auch noch uns die einzelnen Atome anschauen können.
Mhm. Nicht unbedingt. Also genau so, wie man sagt, naja, wenn wir nicht mit einem Mal schnell genug sind, dann machen wir einen Prozess, der sich immer wieder wiederholt und machen eben aus dieser Periodizität in der Zeit unser Werkzeug, um schnell genug zu sein. So was Ähnliches kann man natürlich auch machen. Man kann sagen, ich präpariere alle Moleküle gleich. Und in einem Kristall zum Beispiel ist das schon, da sind die schon alle gleich angeordnet, und wenn die mit dem gleichen Laser beleuchtet werden, dann machen die auch alle gleichzeitig dasselbe. Also dafür ist ein weiterer Grund, warum man gerne mit Kristallen arbeitet, weil einem da die Ordnung schon direkt mitgegeben wird, nicht? Aber wir arbeiten in diesem Sonderforschungsbereich auch ganz gezielt daran, die Prozesse an einzelnen Molekülen beispielsweise zu ergründen. Denn Chlorophyll liegt ja im Blatt nicht als Kristall vor, sondern ist mehr oder weniger ein einzelnes Chlorophyllmolekül, was eben nicht mit anderen wechselwirkt. Nicht? Und auch da gibt es Tricks. Ein Kollege aus der Chemie beispielsweise möchte den Trick benutzen, dass man Antennen baut. Und zwar Antennen, die so klein sind, dass sie nicht für Radiofrequenzen, sondern für sichtbare Frequenzen, für Laserfrequenzen die richtigen Abmessungen haben. Mhm. Und er macht dann etwas, das sieht aus wie so ein Schmetterling, so eine Art Schmetterlings- oder Halsfliegen, also nicht Krawatte, sondern Fliege, Antenne. Und in der Mitte zwischen den beiden Dreiecken, die Schmetterlingsflügel ausmachen, möchte er dann einzelne Moleküle einbringen und dann eben gezielt nur dieses eine Molekül anregen, weil nur dieses eine Molekül mit diesen riesigen Antennen, also riesig auf der Skala des Moleküls, für unser Auge immer noch winzig klein, dass eben dann die Lichtstrahlung dort auf dieses eine Molekül fokussiert wird und dieses eine Molekül angesprochen wird. Und dann werden wieder alle möglichen Tricks gemacht, in der Hoffnung, dass man dann wirklich dieses eine Molekül beobachten kann, wie es die Energie aufnimmt und wie die Energie dann im Molekül sich weiter ausbreitet und irgendwann mal durch Reibung dann eben auch wieder verschwindet, sag ich mal.
Aber das heißt, wir haben jetzt keine Kameras, wo wir ein einziges Molekül uns angucken, sondern wir kriegen Signale von dem Molekül, die wir dann interpretieren quasi.
Genau.
Jetzt bist du ja auch Teilprojektleiter des Bereiches Ö, Ö für Öffentlichkeit. Das heißt, der Steuerzahler, wir hatten ganz am Anfang von dem Gespräch ja angefangen, der Steuerzahler finanziert im Prinzip diese Forschung. Der wird offensichtlich auch angesprochen und du versuchst zu vermitteln, was wir in dem SFB mit diesen Steuergeldern machen.
Genau. Also so kann man das sagen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft so ungefähr seit 5 oder 8 Jahren hat das erkannt, dass wir ja nicht im Elfenbeinturm agieren sollen, sondern dass die Leute, die uns finanzieren, ja auch einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, was machen wir denn damit? Und ermöglicht es also einem Sonderforschungsbereich auch ein sogenanntes Teilprojekt Ö einzuwerben. Das wird auch mit Geld ausgestattet. Und dessen Aufgabe ist es, die Wissenschaft, die in dem Sonderforschungsbereich bearbeitet wird, aber auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die gewonnen werden, der interessierten Öffentlichkeit in einer hinreichend fasslichen Form zu präsentieren. Und unsere Aufgabe ist das dann, die ja manchmal selbst für uns selber sehr schwierig zu verstehenden Forschungsergebnisse in fasslicher Form aufzuarbeiten. Und das ist eine Herausforderung, die auch Spaß macht. Und wo wir eben auch genauso viele Ideen entwickeln müssen, wie wir in unserem wissenschaftlichen Leben entwickeln müssen. Auch also Wissenschaftler müssen kreativ sein, sonst können sie nichts Neues, kein neues Wissen generieren. Und genauso kreativ müssen wir auch im Teilprojekt Ö sein.
Und wenn ich jetzt diese abstrakte, interessierte Öffentlichkeit wäre, wo habe ich die Möglichkeit? Kann ich in Labore reinschauen oder habt ihr Experimente, die ich mir anschauen kann? Kann ich zur Universität kommen?
Ja, alles.
Alles.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben Tage der offenen Tür oder die lange Nacht der Physik. Da kann man in die Labore reinschauen. Wir haben insbesondere für Schüler diverse Programme, wo die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, eine Universität mal von innen kennenzulernen. Es gibt Uni-Kollegs, die auch von Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs mit Vorträgen gefüllt werden. Und wir haben im Rahmen des Teilprojekts ÖS in diesem Sonderforschungsbereich auch ein eigenes Labor, wo eben diese Methoden und Sichtweisen greifbar gemacht werden. Also da werden nicht jetzt genau die Experimente gemacht, die in den Labors gemacht werden, weil die sind zu schwierig. Wenn sie einfach wären, dann hätte man die schon vor 10, 20, 30, 50, 100 Jahren gemacht. Aber dass man die Prinzipien ein bisschen greifbarer machen kann.